Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel Podcast. Heute mal eine Sonderfolge, wahrscheinlich Sonderfolge, warum? Ich war auf dem Frankfurter Börsenpaket mit Mick Knauf. Wir hatten ein Interview, ich war eingeladen und direkt nach Frankfurt zu kommen, weil das Thema Unternehmensnachfolge so spannend war. Und ein paar weitere Aspekte haben wir noch zum Thema der Wirtschaftswachstumsposition hier in Deutschland gesprochen und ausgetauscht. Und das wollte ich Ihnen nicht vorenthalten. Wir haben die Tonspur hier mitgebracht. Viel Spaß damit. Es sind 10, 12 Minuten. Lesenswert, hörenswert und vor allen Dingen sehenswert auch auf YouTube, wenn Sie möchten. Also hier für die Ohren das Interview direkt von der Frankfurter Börse.
Deutschland, meine Damen und Herren, hat ja aktuell recht viele Probleme, vor allen Dingen, wenn es natürlich um die Wirtschaft geht. Eins kommt aber noch on the top, was man vielleicht gar nicht so sehr auf dem Schirm hat, nämlich das sogenannte Nachfolgerproblem. Ja, wer übernimmt meine Firma? Wie geht es dann weiter? Wie wird die Finanzierung laufen? Und das spiegelt sich nicht nur bei börsennotierten Unternehmen nieder, nein, auch im klassischen Mittelstand, muss man sagen. Und dazu unser heutiger Gast hier an der Frankfurter Wertpapierbörse bei Wirtschaft TV, Kai Schimmelfeder. Herr Schimmelfeder, es ist ein Problem. 500.000, eine enorme Zahl, eine halbe Million Unternehmen werden in Zukunft Nachfolger suchen. Wie kommt denn sowas?
Wenn man mal den Kontext herstellt, das sind ja ungefähr so 3,3 Millionen Unternehmen oder 3,6 in Deutschland aktiv. Und die nächsten 5 Jahre sind es halt so circa 500.000 Unternehmen, die halt dann den Exit suchen, um es mal ganz börsentechnisch zu sagen. Mhm. Ein Viertel davon schafft es in der Familie selbst, das zu regeln. Da haben wir schon mal Glück gehabt, dass die Familien da sind. Aber so circa 25% geben auf. Sind meistens zu kleine Unternehmen, aber dann bleiben immer noch so circa 200.000 Unternehmen die nächsten Jahre, die noch keine Nachfolge geklärt haben. Das heißt, wir reden hier von Arbeitsplatzverlusten, von wirtschaftlichen, ich will es nicht so hart sagen, aber Niedergängen. Und das ist natürlich eine Riesenmenge. Und die Käufer, die auf der anderen Seite stehen, die sind viel, viel geringer in der Anzahl. Wir reden von ungefähr so 40.000, 50.000 Käufern in Bezug zu über 200.000 Unternehmen, die da draußen auf den Käufer warten. Das heißt, der Käufer hat ein Problem, was kaufe ich eigentlich? Mhm. Wie groß? Das ist, was Sie eingangs sagten. Zu welchem Preis? Zu welchen Konditionen? Wie regelt sich das mit der Finanzierung? Mit welcher Bank soll ich eigentlich reden? Das heißt, sie sind total verwirrt, weil diese Masse an Angeboten so groß ist. Und daraus entstehen oftmals weitere Finanzierungsprobleme, weil das so undurchsichtig ist.
Der Käufer selber ist ja auch nicht immer unbedingt dann auch in der Geschäftsführung mit drin oder in der Vorstandschaft, sondern er will ja nur kaufen. Ja. Heißt, auch er hat ja dann das Problem, wo bekomme ich jetzt, wie an der Börse sagen, einen Vorstand, einen Finanzvorstand und so weiter her. Wie äußert sich das im Markt?
Also das, was Sie sagen, ist einmal die Regelung, ich kann ein klassisches Management bei Ort machen. Das heißt also angestellte Führungskräfte, das ist ein großer Teil, kauft ein Unternehmen. Die haben natürlich einen riesen Vorteil. Warum? Die kennen schon ein paar Daten, die kennen die Personalkosten. Vielleicht sind die sogar so tief in der Geschäftsführung, dass sie eigentlich alles wissen. Nur die Finanzierung nicht. Und das Problem mit dem Verkäufer ist meistens emotional bedingt, weil der ja sein Lebenswerk verkauft. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir noch die Fremdkäufer, die also nicht im Unternehmen drin sind und von außen reinkaufen. Und die sehen sich dann natürlich diesem Lebenswerk gegenüber. Die wissen teilweise gar nicht, wie läuft das operative Geschäft da mit dem alten Inhaber? Ist die Frau noch in der Buchhaltung, um es mal ganz fein zu sagen? Sind die Familienmitglieder noch irgendwie involviert? Und der baut sich natürlich dann Stück für Stück selbst über die vorhandenen Führungskräfte oder durch neue, wie Sie sagen, eine Crew auf, die das Unternehmen dann in die Zukunft führt. Das ist aber alles nicht so einfach und es braucht seine Zeit und es braucht Geld.
Ist da ein Unterschied zu sehen zwischen börsennotierten Unternehmen, also Aktiengesellschaften, und dem klassischen deutschen Mittelstand?
Ja, also das Hauptproblem ist eigentlich, dass natürlich auf der Börse viel mehr Regulation herrscht, viel mehr Transparenz an Daten. Das sieht man ja im Aktienbereich, kann sehen, wie läuft das Laden, was machen wir die für Produkte, wer ist da in der Führung, wer hat welche Entscheidung getroffen. Der Mittelständler an sich, meistens familiengeführt, ist da ja nicht so mega transparent. Das heißt, wir haben nicht überall einen Aufsichtsrat, ganz, ganz selten. Vielleicht haben wir einen Familienbeirat, aber die meisten kleinen Unternehmen sind ja Größenklasse bis 10 Mitarbeiter. Das sind 90% der Unternehmen, die zum Verkauf stehen, mit weniger als 10 Mitarbeitern. Das heißt, wir haben gar keine große Kontrollinstanz von externen. Das heißt, wir haben den Steuerberater, den Wirtschaftsprüfer, die eigene Kontrollinstanz. Und der größte Unterschied ist deswegen was? Die emotionale Verbindung des jetzigen Inhabers Das passiert ja bei Börsenunternehmen relativ selten, dass die jetzt emotional so stark verwurzelt sind, dass sie sich nicht von ihrem Vorstandsposten trennen können. Mhm. Der familiengeführte Betrieb, das hat er über 20, 30 Jahre aufgebaut. Und dann preist der seine emotionalen Niedergänge, die wirtschaftlichen Schwankungen, Bankgespräche, Finanzamtsprobleme, mhm. Arbeitsrecht, diese ganzen Sachen preist der in den Kaufpreis ein. Und das ist das Problem. Mhm. Wir haben also keine Vergleichswerte, sondern ganz viel oft emotionale Verkaufswerte, mhm. die wir erstmal runterverhandeln müssen auf ein tragfähiges, finanzierbares Maß.
Heißt halt eben aber auf der anderen Seite, ich habe vielleicht nicht nur ein Nachfolgerproblem, sondern damit verbunden auch ein Finanzierungsproblem?
Ja, das ergibt sich daraus, mhm. genau. Also circa 42% hat die IHK durch Studien mhm. auch herausgebracht. 52% haben das Problem, dass die Finanzierung nicht bewilligt wird, weil es einfach mit zu hohen Kaufpreisen einhergeht, was ich auch respektiere. Da hat jemand 20, 30 Jahre was aufgebaut und jetzt soll er das vielleicht für die Hälfte seines Wunschpreises abgeben. Mhm. Das versteht er ja erstmal nicht. Das kann ich auch nachvollziehen. Mhm. Auf der anderen Seite sagt aber die finanzierende Bank oder hybride Finanzmittel, Fördermittel, Zuschüsse, alles was es gibt, die sagen sich, würden wir gerne machen, aber... Da trägt sich nicht. Der Kaufpreis ist zu hoch. Und jetzt haben wir da eine Lücke zwischen emotional, ich will viel Geld haben, will mir meine Jahre auch bezahlen lassen. Und der Käufer, den wir immer adressieren, der sagt sich, tut mir leid, das ist zu viel. Mhm. Und daraus ergibt sich das Riesenproblem, dass nicht jede Bank Hurra schreit, wenn er sagt, ha, da wollen wir was verkaufen. Das heißt, eine Lösung muss gesucht werden für die Nachfolgeproblematik. Aber auf der anderen Seite haben wir Käufer, die einfach auch nicht diesen hohen Kaufpreis bedienen können, mhm. der oftmals verlangt wird.
Heißt halt eben auch auf der anderen Seite, Kai Schimmelfeder sitzt dann in der Mitte zwischen Käufer und Verkäufer und versucht hier zu vermitteln, doch noch ein Geschäft zustande zu bringen?
Also wir sind im Spezialgebiet der Finanzierung mhm. tätig und versuchen auch beiden Seiten ein auch respektables, auf Augenhöhe kommunikatives Verhältnis anzudienen. Warum? Es hat da keinen Zweck, wenn jemand sagt, ich will das aber haben, mhm. kriegt keinen Käufer. Und der Käufer sagt, ich will es aber nicht bezahlen und kriegt kein Unternehmen. Also die beiden Sachen widersprechen sich. Also müssen wir einen Weg dazwischen finden. Das heißt, es gibt verschiedene hybride Finanzmittel, die den Kaufpreis über 7, 8, 9, 10 Jahre quasi ratierlich rausziehen. Das heißt, die Last wird vorne geringer für den Käufer. Es gibt Förderprogramme, die das Gleiche machen. Es gibt Eigenkapitalhilfeprogramme aus der Förderung, die auch wieder teilweise unbesichert dem Käufer zur Verfügung stehen, aber dafür einen höheren Kaufpreis ermöglichen, der auch wieder langfristig refinanziert wird. Aber das ist alles natürlich sehr komplex. Es muss miteinander verbunden werden. Mhm. Man kann nicht einfach mal zur Bank gehen und sagen, du, ich will dir für 2 Millionen kaufen, mach das mal fertig. Da sagt die Bank, tut mir leid, ich kenne Sie gar nicht als Unternehmer. Vielleicht haben Sie da ein Konto bei der Hausbank, aber das reicht natürlich der Bank nicht. Das ist so, als wenn wir hier einfach x-fachen Vorstand einsetzen, der keine Ahnung von der gesamten Materie hat. Also das ist schon die Ähnlichkeit. Aber bei Börsennotieren ist es einfacher, weil es transparenter ist. Und bei Familienbetrieben und Kleinunternehmen ist es schwieriger, weil das Lebenswerk dran hängt und wir sehr viel emotionale Hürden überwinden müssen.
Ja, ich habe es gerade schon so ein bisschen mitbekommen, das Thema Digitalisierung auf der einen Seite, Bürokratie auf der anderen Seite. Aber ist es aus Ihrer Erfahrung ein rein deutsches Problem oder ist es international europäisch genauso zu sehen?
Nee, es ist so, dass in Frankreich sind das noch mehr Unternehmen, die noch kleiner sind. Mhm. Aber Deutschland hat von Grund der Masse her das größte Problem. Mhm. Wir haben ja 3,5 Millionen, 3,6, 3,8, je nachdem, welche Statistik Sie nehmen, Unternehmen. Und wir haben einen demografischen Vorlauf, dass wir immer älter werden. Das ist ja in der Bevölkerung zu sehen, nichts Besonderes. Aber damit werden auch die Gesellschafter, Geschäftsführer, Inhaber ja genauso alt nach der Zeit. Und wir haben so viele davon. Mhm. Wir haben das nicht sukzessive aufgebaut, sondern nach den Wirtschaftswunderjahren 54, das ist ja schon ein paar 10 Jahre her, hat sich das alles Stück für Stück aufgebaut in Wellen. Und das Problem ist jetzt, dass wir so eine Welle des Austritts haben. Wir haben es also nicht so in kleinen Boxen, wo man sagt, ja, da gehen mal wieder 1.000 und da gehen mal wieder 1.000, dann kommen noch mal 200.000 dazu. Nee, wir haben jetzt einen Riesenschwung und der baut sich erst in den nächsten 15 Jahren ab. Das heißt, wir haben die nächsten 15 Jahre massiv Probleme, dass da Arbeitsplätze reduziert werden, dass da Käufer aber auf der anderen Seite stehen, die das gerne helfen würden, aber wir natürlich dann wieder die Finanzmittel auch bereitstellen müssen, dass der Käufer einen guten Kaufpreis zahlen kann.
Die Käufer, kommen die vornehmlich aus Deutschland, Europa oder sind da auch viel Internationale dabei?
Das, was den kleinsten Mittelstand betrifft, das ist alles deutsch, hausintern, sage ich immer. Warum? Das kann der Student sein, der sagt, die Firma ist selbstständig, ich mache mit dem Unternehmen und statt zu gründen und eine nächste Tech-Bude zu machen, kauft der einen Tischler um die Ecke und digitalisiert den. Eine Riesenchance, ja. Oder der Elektrotechniker, der hat irgendwo einen Job in der Führungsebene und sagt, ich bin hier mit einem Job mit 250 Mann im Konzern, aber ich möchte gerne was hands-on machen. Ich will mit meinen Leuten arbeiten, ich habe da Bock drauf. Dann sagt er sich, weiß ich, kündige hier, lass mich freistellen und versuche ein Unternehmen zu kaufen mit 20, 15, 10, 8 Mann. Oder der Handwerker im Tischbereich, in Elektro, im Dachgebirge oder in der Produktion. Das sind ja alles Unternehmen so bis 30, 40, 50 Mitarbeiter. Und das ist alles die Größenklasse, die in Deutschland hausintern geregelt wird durch sogenannte MBI-Kandidaten, also Management Buy-In. Das sind also Fremdkäufer, die sagen, ich war vorher nicht im Unternehmen und suche mir etwas auf verschiedenen Plattformen und gehe dann in die Kommunikation und kaufe dort oder versuche, das Unternehmen zu kaufen. Also alles innerhalb Deutschland.
Nun gehört mit zu Ihrem Wording die sogenannte hybride Finanzierung. Ja. Was kann ich mir darunter vorstellen?
Das ist die Lösung quasi, das haben wir nicht erfunden, sondern das sind einfach verschiedene Bausteine. Früher, vor 15, 20 Jahren, und wir machen das über 30 Jahre schon, da konnte man wirklich mit Langfristförderkrediten einen Kaufpreis über 20 Jahre refinanzieren. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja, 20 Jahre, da würde jeder Banker sagen, das weiß ja gar keiner, was in den nächsten 10 Jahren passiert. Was wollte ich mit 20 Jahren machen? Das hat sich immer reduziert, also von 20 auf 15 auf 10. Jetzt sind wir im Regelfall irgendwo bis 7 bis 10 Jahre Refinanzierung nur vom Fremdkapital. Da wir aber keinen Börsenzugang haben für diese ganzen Kleinunternehmen, ist natürlich die Hürde sehr groß. Wo bekomme ich überhaupt Eigenkapital hier in einer nennenswerten Größe? Nehmen wir mal ein Beispiel, ein 2-Millionen-Kaufpreis soll gezahlt werden. Dann sagt jede Bank, wenn Sie da so kalt hingehen, ja, also wenn Sie so 500.000, 600.000 Euro selber haben, dann können wir uns mal unterhalten, ob wir einen Teil machen. Das heißt, wir reden schon gar nicht mehr über die ganze Summe, sondern nur noch über einen Teil. Und dann muss auch noch Eigenkapital vorhanden sein. Und dafür gibt es hybride Bereiche. Es gibt Mezzaninprogramme, Genussrechtskapital. Es gibt von den Förderstellen Eigenkapitalhilfen. Das heißt, wir setzen meistens auf einer Fremdeigenkapitalstruktur. Dann wird das meistens verdoppelt durch Förderprogramme. Dann sind wir vielleicht bei 800.000, 900.000 Euro Eigenkapital von den gewünschten 2 Millionen Kaufpreis. Und dann sagt eine Bank auch, also okay, wenn Sie so weit sind, da haben wir ja fast gar kein Risiko mehr, um das mal anzusprechen. Da würden wir uns auch mit guten Konditionen weiter mit 1,2 Millionen dann quasi zur Verfüllung der 2 Millionen diskutieren und gucken, wie die weiteren Sicherheiten stehen. Das heißt hybrid, wir haben Anteile von Fremdkapital und Eigenkapital in einem Förderprogramm, aber auch im Kapitalmarktprogramm. Es gibt sogar Fonds an der Börse. Mittelstandsanleihenfonds, die sagen, wir geben eine gewisse Summe mit rein. Natürlich ist das ein bisschen hochpreisiger. Bei einer Bank laufen sie bei 4-5% ein und bei einer Mittelstandsanleihe reden wir von 8-12%. Aber das eine ist halt Eigenkapital mit einer Wirkung wie Fremdkapital und das ist hybrid. Das heißt, eigentlich muss es ja zurückgezahlt werden, es ist kein Geschenk und trotzdem hat es wirtschaftlich eine Wirkung für gute Bonität, für bessere Liquidität, für bessere Kaufkraft. Und dann schließt sich da der Kreis, dass man bessere Kaufpreise bedienen kann, aber langfristig und bonitätssicher auch refinanziert bekommt. Sonst wird das natürlich dauerhaft schwierig.
Zum Abschluss dahingehend gefragt, wäre das denn nicht so die richtige Idee für die sogenannten Start-ups? Weil die Szene, die liegt ja in Deutschland mehr oder minder brach, muss man ja sagen.
Ja, wir haben zum Glück die letzten Jahre, leider hatten wir das ja weniger, aber das letzte Jahr so ein bisschen besser Aufschwung, aber lange nicht so, wie wir das gerne bräuchten. Das heißt, wir haben viel weniger Gründungen und Start-ups, wie demografisch Unternehmen will ich jetzt untergehen. Von daher auch in diesem Bereich, viele Start-Upper kaufen aktuell, das ist jetzt kein Witz, Unternehmensteile zu, dann ist ja eine bestimmte Menge an Arbeitnehmern schon vorhanden. Die haben schon ein bisschen Marketing, die haben Vertrieb, die haben Buchhaltung und setzen dann ihre IT-ID in dieses Unternehmen mit ein und haben sofort natürlich eine andere Möglichkeit, mit Investoren zu reden. Warum? Da ist schon Umsatz, da ist Cash, da habe ich eine feste Crew. Vielleicht hat sie nur 5 Mann, aber sie ist besser als One-Man-Show alleine, in der Ecke, in der Garage anfangen zu programmieren und zu gucken, ob es funktioniert. So kann ich natürlich schon aus dem technischen Bereich her viel besser in die Öffentlichkeit gehen. Also das ist für Käufer aus dem Fremdbereich, die einfach nur sagen, ich will kaufen, wie für Startups. Hybridmittel sind das, ich glaube, das Einzige, was noch geht, weil wir so eine rückwärtsgewandte ich sag mal, ja auch Empfindung von Banken haben. Die wissen nicht, wie die Risiken der nächsten Zeit sind. Wir haben global Risiken, überall sind Risiken, Risiken, Risiken. Und was macht eine Bank? Gar nicht Risiken. Also müssen wir natürlich nach Lösungen suchen, die das Ganze auch kompensatorisch in der Gesamtfinanzierung betrachten. Und so wird eine Lösung draus. Und ich glaube, das ist ein guter Ansatz. Es gibt, nicht jeder kann zur Börse gehen. Also brauchen wir etwas, was dazwischen hängt.
Haben Sie vollkommen recht. Ja, meine Damen und Herren, das war Kai Schimmelfeder von der Feder Consulting zum großen Thema. Natürlich Nachfolgeprobleme in Deutschland und die passende Finanzierung dazu. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, hier aus der Frankfurter Börse für Wirtschaft TV war Mick Knauf.
Wenn Sie wissen wollen, ob Ihre geplanten Investitionen förderfähig sind und wie Sie zu den richtigen Förderprogrammen kommen, dann gehen Sie auf die Website www.fördermittel-testen.de. Dort können Sie Ihre Projektdaten an das Team von Feder Consulting übermitteln und erhalten dann ein Ergebnis zu den möglichen Förderprogrammen gesendet. Viel Erfolg und eine gute Zukunft!